Hoffefunk, der Fußball-Podcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 192 von Hoffefunk. Wenige Tage vor dem Duell mit Union Berlin und wir haben heute wieder das ein oder andere zu besprechen, unter anderem das Spiel gegen Leverkusen, Gerüchte rund um Sandro Wagner und natürlich das bereits angesprochene Duell mit Union Berlin. Jonas, schön, dass du mit dabei bist. Erste Frage direkt an dich. Wir stehen jetzt auf Platz 14 nach 3 Spieltagen. Ist das schon sowas wie eine kleine Krise? Wie würdest du es einordnen?
Hallo David, hallo auch an unsere ZuhörerInnen. So weit würde ich tatsächlich nicht gehen, aber auch nur deswegen, weil wir nicht nur gegen schlechte Gegner gespielt haben. Beispielsweise jetzt das Spiel gegen Leverkusen. Leverkusen gerade erst das erste Spiel mal wieder verloren gegen Leipzig eine Woche vorher, davor zahlreiche Spiele ungeschlagen, die Macht der Bundesliga seit jeher, also seit über anderthalb Jahren, dominiert Leverkusen da wirklich die Liga. Deswegen muss man sich da grundsätzlich nicht dafür schämen zu verlieren. Keine Frage. Was aber Sorgen bereiten sollte, und darüber gilt es zu sprechen, David, erstens mal die Art und Weise, wie wir gegen Leverkusen verloren haben. Ich meine, da haben einige unserer Spieler individuelle Aktien mit drin gehabt, dass es so hoch ausgegangen ist, beziehungsweise dass Leverkusen auch so einen leichten Nachmittag hatte, teilweise. Und ich muss auch ehrlich sagen, bis jetzt hat mich tatsächlich kein einziges Spiel in diesem Jahr überzeugt. Und da ging es ja auch im DFB-Pokal los. Haben wir auch nicht überzeugt, mussten wir sogar ins Elfmeterschießen. Dann auch unser Sieg gegen Kiel am ersten Spieltag, wenig überzeugend. Und dann natürlich 2 Niederlagen. Also das Problem ist nicht, dass wir erst 3 Punkte haben. Das Problem ist, dass wir noch keine einzige wirklich überzeugende Leistung gezeigt haben.
Ja, kann ich nicht widersprechen. Damit sind wir allerdings in guter Gesellschaft. Zumindest dann für das Thema nachher, denn Union Berlin geht es ganz genauso, nur dass die leider schon mehr Punkte haben. Dazu später mehr, aber man muss natürlich schon das Auftaktprogramm sehen. Ne? Pokal ist eine andere Nummer, ne? Da hätte man sich stärker anders präsentieren müssen. Aber Jonas, ich bleibe bei meiner These von der letzten Folge und meine These lautete ja eigentlich, das, was Matarazzo da angeboten wird, also oder was Matarazzo zum Arbeiten bekommt, nämlich den Kader, der grenzt an eine Frechheit vor dem Hintergrund dessen, dass er so wenig Vorbereitungszeit mit diesem Kader überhaupt nur hatte. Und deswegen sind diese 3 Punkte eigentlich völlig normal, muss man wirklich so sagen. Leverkusen hat auch noch mal die Stärke aufblitzen lassen, ist ja generell die Mannschaft, die die meisten Torchancen rausgespielt hat, mehr sogar als die Bayern, trotz ihres hohen Siegs. Und ja, das hat man dann doch gemerkt. Es ist aber sicherlich ein Problem und wir haben es angesprochen, Matarazzo muss an vielen Stellen noch entwickeln, neue Lösungen finden, kann nicht auf Altbewährtem aufbauen und das ist die Herausforderung. Trotzdem glaube ich, dass jetzt gegen Frankfurt und Bremen schon die entscheidenden Spiele anstehen. Vielleicht für Matarazzo, aber ganz sicher auf jeden Fall für die Saison und den weiteren Verlauf.
Aber was man jetzt offensichtlich sagen muss, und das ist auch ein bisschen so, wie wir das schon, als der Transfer kam, eingeordnet haben. Du kannst dich erinnern, wenn Nagelsmann Transfers getätigt hat, dann haben die bis zu einem halben Jahr gebraucht, um integriert werden zu können. Wenn das teilweise Spieler aus der zweiten Liga waren. Ne? Demir bei Hübner gibt es zahlreiche Beispiele und auf einmal waren die da und waren top integriert. Wenn Matarazzo einen auch nur ähnlichen Plan verfolgt, dann scheint es offenbar so zu sein, dass Robin Ranac im Training absolut nicht überzeugt und absolut nicht zeigt, dass er jetzt schon auf Bundesliga-Niveau ist. Anders kann ich mir nicht erklären, dass es scheinbar so ist, dass für Matarazzo es momentan keine andere Möglichkeit gibt, als Akpoguma, Drexler und Stach, Schrägstrich Grilic, jedes Spiel reinzuschmeißen. Scheinbar ist es für Matarazzo momentan wirklich so, dass er sagt, es sind die einzigen Spieler, mit denen ich aktuell wirklich von Anfang an planen kann. Weil es ist jetzt nicht wirklich so, als würde beispielsweise Drexler, auch wenn es ein junger Typ ist, ne, keine Vorwürfe an ihn, aber es ist jetzt nicht wirklich so, als hätte ein Drexler so gute Spiele gezeigt, dass er alternativlos wäre. Mit einem Spieler, der hinten drängen würde, wäre er schon lang mal wieder auf der Bank gewesen. Aber Ranac scheint sich offenbar im Training absolut nicht aufzuspielen. Und das ist schon ein Problem, ne?
Definitiv. Und ich glaube aber auch ehrlich gesagt, dass das Hauptargument von Drexler aktuell ist, er hat die Vorbereitung mitgemacht, er kennt die Abläufe, er weiß, was Matarazzo von ihm will und Hranac noch nicht. Und man wollte eben diese Abwehr mehr oder weniger zusammenlassen oder diese Fünferkette. Aber damit wären wir fast schon beim ersten Thema. Ich war doch einigermaßen verwundert, dass jetzt Stach, ja wahrscheinlich aufgrund der Prümmelverletzung, wieder nach vorne gerückt ist und Grillo nach hinten. Jetzt muss man fairerweise sagen, dass die Abwehr auch unter Stach nicht geordnet war. Aber ich finde das schon ein bisschen Harakiri, oder wie würdest du das beurteilen?
Jetzt kann man es mir natürlich einfach machen und ich kann sagen, ich finde es Quatsch, weil jetzt sagen viele, ja gut, ist ja klar, dass du das nach dem Spiel sagst, weil Grilic ja auch beim 1-0 einen sehr großen Fehler gemacht hat und weil wir natürlich 4 Gegentore bekommen haben, aber ich muss sagen, ich fand es auch schon, als ich die Aufstellung gesehen habe, nicht gut. Ganz einfach aus dem Grund, entscheide dich. Eine Abwehr muss sich einspielen. Es kann nicht sein, dass du je nach Gegner sagst, ich brauche ein bisschen mehr Tempo hinten oder ich brauche ein bisschen mehr Tempo im Mittelfeld, was weiß ich, was er sich dabei gedacht hat. Und Grilic und Stach, die ja beide keine Verteidiger sind, die sich beide jedes Mal einspielen müssen, die sich einfinden müssen in dieser neuen Rolle, da kannst du nicht tauschen. Entweder ist Stach jetzt ab dem Sommer dein Innenverteidiger und Grilic ist wieder Mittelfeldspieler oder nicht. Entscheide dich. Aber ich finde, das geht absolut nicht bei eigentlich 2 gelernten Mittelfeldspielern, dass du da je nach Gegner irgendwie taktieren möchtest. Das finde ich absolut die falsche Lösung. Ich wär komplett d'accord gewesen, wenn Matarazzo gesagt hätte, Anfang des Jahres, Grilic ist mein Innenverteidiger und damit plane ich. Ich habe auch ihn verteidigt für Stach, weil ich das absolut verstehen kann, dass Stach mehr Tempo hat, Stach trotzdem zweikampfstark. Kann ich auch verstehen.
Groß.
Aber genau. Wechsel bitte die beiden nicht ab. Entscheide dich für einen und lass ihn die Abwehr führen. Gib ihm die Chancen. Er muss sich einfinden. Er muss ihn trainieren in der Rolle. Er muss sich als Innenverteidiger definieren. Mm-hmm. Und dann geht es nicht. Außer es sind massive Personalprobleme, was aber ja nicht so war. Er hat die beiden einfach ohne Not getauscht.
Naja, nee, das würde ich nicht sagen, weil fairerweise war Prömel als 100%iger Stammspieler eingeplant. Prömel sollte jedes Spiel machen, jede Sekunde spielen und das gilt jetzt fürs nächste halbe Jahr nicht mehr. Und ich glaube, das hat zu dieser Entscheidung geführt.
Aber was ändert es? Würdest du sagen, dass wenn ein Prömel nicht im Mittelfeld ist, dass du dann zwangsläufig einen Stach brauchst und keinen Grilic?
Ja, nicht per se, aber natürlich ändert sich die Lage, wenn ein Achter auf Dauer ausfällt.
Ich denke, ja, aber es haben aber ja beide gespielt. Grilic und Stach haben ja beide gespielt. Also warum nicht einfach Grilic im Mittelfeld und Stach in der Verteidigung? Also es haben ja eh beide gespielt.
Ja, ja, aber das ganze Spiel ändert sich natürlich schon ohne Prömel, würde ich auch sagen. Also es sind jetzt Grilic, Stach und Prömel sind alle unterschiedliche Fußballer. Nicht vielleicht massiv, aber doch schon. Aber ja, ich bin grundsätzlich deiner Meinung. Ich finde, Matarazzo muss so gut er kann Stabilität reinbekommen, gerade in die Abwehr. Und ich meine das jetzt nicht zum Beispiel auf Hranac bezogen. Wenn der sich in 2-3 Wochen im Training eingefunden hat, etabliert hat und wie gesagt, Drexler wirkt leider nicht so rund. Auch in Akpo, naja. Meinetwegen, warum nicht? Aber dann muss eben das Vertrauen kommen und dann muss man eben auf Teufel komm raus, die sich einspielen lassen. Aber das, was die Abwehr zeigt, ist eigentlich, ja, verglichen mit der Vorsaison fast ein Rückschritt. Aber wir haben es gesagt eigentlich vor 2-3 Wochen, es ist überhaupt nicht überraschend. Guck dir den Kader dieser Saison an, guck dir den Kader von vor einem Jahr an. Die Abwehr ist jetzt schlechter, tatsächlich. Gerade vor dem Hintergrund dessen, dass die sich nicht kennen. Also ich rede jetzt zum Beispiel von einem Hranac, von einem Gendrey oder auch von einem Drexler, der einfach noch nicht so lange dabei ist. Das ist einfach übel, wenn du eine Mannschaft bist, die eigentlich schon seit geraumer Zeit mit Defensivproblemen zu kämpfen hat. Das reicht ja mindestens mal bis Breitenreiter zurück.
Genau. Und trotzdem haben wir es wieder nicht geschafft in der Transferperiode, obwohl wir das gefühlt seit Jahren versuchen, einfach mal einen gestandenen Innenverteidiger zu holen, wo du von Anfang an weißt, dass der uns weiterhelfen kann. Wir haben das so ein bisschen versucht mit Brooks, aber bei Brooks, das war ja auch ehrlich gesagt so ein kleines bisschen zum Scheitern verurteilt, weil wir ja nicht den Brooks geholt haben, der die Bundesliga noch in sich hatte. Das war ja ein Brooks, der über ein halbes Jahr lang auf der Bank saß und nicht mehr gespielt hatte. Wir wussten, er kann es, aber er war nicht im Feuer. Also, was ich verlangt hätte, und das sage ich ja eigentlich die ganze Zeit gebetsmühlenartig, einen Innenverteidiger von einem Ligakonkurrenten beziehungsweise von einer vergleichbaren Liga, der Stamm spielt und der genau ein paar Wochen vorher noch gezeigt hat, dass er eine Abwehr stabilisieren kann und führen kann. Und das haben wir mal wieder nicht geholt, sondern haben versucht, das auch mit eigenen Leuten aufzufüllen. Leute geholt, die noch Wochen brauchen, wenn sie es überhaupt je schaffen. Und das kritisiere ich massiv. Ich kritisiere es wirklich extrem, dass wir es wieder nicht geschafft haben, weil jetzt stehen wir da und trauern sogar einem Brooks hinterher. Dabei hat Brooks auch im letzten halben Jahr nicht wirklich gute Leistungen gezeigt.
Ja, ja, also ich weiß genau, was du meinst. Die Transferphase muss, so gut sie angefangen hat, jetzt mal doch mindestens mal als ausbaufähig bezeichnet werden. Und klar, natürlich auch wegen des Zeitfensters, das eben nur da war, aber so ist die Situation nun eben.
Und ja, und das Argument, ja, ein gestandener Innenverteidiger von einem Liga-Konkurrenten oder vielleicht sogar, ist zu teuer. Auch das ist ausgehebelt. Wir geben einen Arsch voll Geld aus für jeden. Wir haben 60 Millionen ausgegeben. Also das ist kein Argument. Wir hätten Innenverteidiger von Liga-Konkurrenten teilweise sogar günstiger bekommen. Also da wurde sich einfach meiner Meinung nach ein bisschen verhoben. Und es wurde einfach wieder andere Ligen überschätzt. Ich weiß es nicht. Also die tschechische Liga, wie kann man die tschechische Liga auch nur ansatzweise mit unserer vergleichen? Ohne Ranac jetzt zu nahe treten zu wollen. Aber scheinbar, selbst wenn er es in ein paar Wochen kann, er kann es jetzt noch nicht. Und das kritisiere ich massiv.
Gleichzeitig hat er ja nicht gespielt und ist deswegen ja auch nicht verantwortlich für die Niederlage, die ja, ja zu großen Teilen zu Lasten einer Abwehr geht, die es beispielsweise nicht geschafft hat, auf einer Höhe zu stehen, wie schon öfters, die auch gerade in der ersten Halbzeit einfach zu hoch stand. Ja, also da haben wir wirklich einen sehr selbstbewussten Eindruck gemacht, keine Ahnung warum, wurde dann so ein bisschen korrigiert. Und also es lag nicht nur an der Qualität, sondern vielleicht auch an Abläufen, an Abstimmungsproblemen und eben auch tatsächlich an individuellen Fehlern. Und dann auch noch, ne, das kann man auch wieder nicht trainieren, an zwei Grätschen aus der Hölle. Also ich bin der Meinung, dass sowohl die Grätsche von Drexler zum Ball gehen muss, er hatte da Tempovorteile, muss vielleicht noch einen Schritt machen und dann ist er am Ball. Und stattdessen ist dann, wer war der Stürmer? Stattdessen ist ein Boniface durch, der die Chance zwar vergibt, aber ist ja trotzdem symptomatisch für Abwehrprobleme. Und dann natürlich noch Geigers grandiose Grätsche, obwohl direkt daneben Florian Grillitsch steht. Also da willst du dich wirklich als Trainer eigentlich auch nur zurückziehen und ein Fass Wein leer saufen, wenn du sowas siehst.
Ja, die Grätsche überhaupt anzusetzen, in einer Rückwärtsbewegung, in der Position, ist selbst dumm, wenn es keinen Elfmeter gibt. Muss ich ganz ehrlich so sagen, da gehst du eigentlich nicht runter. Gerade wenn da so viele Leute noch drumherum stehen. Ne? Ist ja nicht so, als wäre Grimaldo frei aufs Tor zugelaufen, sondern der hätte sich da erstmal noch seinen Weg rumkämpfen müssen um Grillitsch und Co. Also das absolut falsche Einschätzung von Dennis Geiger. Hat uns dann am Ende auch das Spiel gekostet, final. Weil mit einem Weltwunder hätten wir vielleicht sogar noch 2-2 irgendwie geschossen, auch wenn wir es nicht verdient gehabt hätten. Und natürlich, dass das 1 und 2-0 also quasi durch die gleichen Fehler passieren, indem wir einfach dem deutschen Meister 45 Meter Platz zu Olli Baumann lassen.
Wie konnten eine blonde Frau und ein unscheinbarer Copyshop in der englischen Provinz fast zwei der größten Formel-1-Rennställe aller Zeiten und sogar die ganze Rennserie zu Fall bringen? Ihr hört es in der neuen Ausgabe von Tatort Sport. Es geht um Spygate, eine Geschichte über Rache, Gier, Geld, Macht und eine im Sport einmalige Strafe.
Tatort Sport.
Und natürlich, dass das 1 und 2-0, also quasi durch die gleichen Fehler passieren, indem wir einfach dem deutschen Meister 45 Meter Platz zu Olli Baumann lassen um uns schwindelig zu spielen. Ne? Unsere Kette steht viel zu hoch und dann zweimal diese Fehler, einmal von Grilic, der Wackler zu spät und einmal von Drexler, der Wackler zu spät. Also, weißt ja. du, im Amateurfußball, da kannst du dich jederzeit beschweren und kannst sagen, du kannst dich halt aufs Abseits nicht verlassen, weil da sind keine, da ist kein Videoschiedsrichter. Da gibt's teilweise nicht mal Linienrichter. Da kannst du niemandem böse sein. Aber da hast du die beste Technik. Und du bist einfach selber schuld gewesen. Du hast einfach die Situation falsch eingeschätzt, wolltest auf Abseits spielen, warst zu langsam und das gleich zweimal. Und da lacht sich halt Leverkusens Brett. Und selbst wenn der Fehler nicht passiert, du kannst Leverkusen oder Bayern oder so einer Mannschaft meiner Meinung nach nicht in der ersten halben Stunde schon so viel Platz geben.
Ja, genau.
Zwischen deiner Kette und Olli Baumann, wenn wir einfach auch keine starke Mannschaft im Gegenpressing sind. Das sind wir einfach nicht. Weil wer hat gespielt? Berisha, Kramaric und Bülter vorne. Bis auf Bülter ist da keiner dabei, wo ich wirklich sagen würde, das ist ein fleißiger Spieler im Gegenpressing. Ne? Also Berisha ist dafür viel zu langsam. Kramaric ist dafür jetzt auch nicht weltbekannt, ne? Also da war jetzt niemand dabei, wo ich sagen würde, der läuft an wie Bayer. Der läuft an wie damals Dabur. So Spieler hatten wir überhaupt nicht im Kader. Also eigentlich haben wir es Leverkusen von Anfang an extrem einfach gemacht. Die konnten sich hinten einfach befreien und dann hat ein langer Ball gereicht, ein Ball in die Schnittstelle und sie waren vor Olli Baumann. Also es hätte durch den individuellen Fehler von Drexler in der ersten, zweiten Minute, als er den Ball zu kurz zu Olli Baumann zurückspielt, hätte es eigentlich schon vorbei sein können. Und dann wäre das Ding noch viel, viel höher ausgegangen. Also meiner Meinung nach können wir sogar froh sein, dass es am Ende nur 4-1 ausging.
Ja, weil die Abwehr eben so aufgetreten ist, wie sie aufgetreten ist. Trotzdem, ne, das ist wieder typisch TSG, es hätte durchaus auch 2-2 stehen können. Weil also die offensiven Ansätze waren da. Wenn wir jetzt mal das defensive Fehlverhalten ignorieren, war nur die offensive Performance sogar in Ordnung. Absolut in Ordnung, würde ich sagen. Ne? Ja. Wir hatten genug Torchancen, um das Spiel theoretisch zu gewinnen, insbesondere gegen eine der besten Mannschaften Europas. Und das ist dann wieder so typisch TSG, ne? Zusätzlich zu dem Tor ja noch der Kopfball an dem Pfosten, der dann abgepfiffen wurde von Berisha. Natürlich der Kopfball von Berisha, Abseits. Wo er im Abseits steht, wo ich übrigens auch nochmal sagen muss, Kramaric stand nicht im Abseits und Berisha macht da wirklich einen Laufweg, den man sich so gar nicht vorstellen kann. Also wenn Berisha da Kramaric den Ball überlässt, das wäre möglich gewesen, ich habe es mir 5-mal angeguckt, oder ein bisschen schneller schaltet, steht es da 2-2.
Nee, und vor allem
Berisha macht etwas. Trotzdem nicht verdient gehabt.
Berisha macht etwas, was ein Top-Top-Top-Stürmer nicht macht. Er segelt an einer Flanke vorbei, die, glaube ich, von Prass reingeschlagen wird, und ärgert sich 3 Sekunden und bleibt im Abseits stehen, anstatt wieder erstmal auf die Kette zu gehen und weiterzuspielen. Und ist dann am Ende der einzige Stürmer, der aufgrund dessen, dass er sich eben 3 Sekunden ärgert, steht er im Abseits. Ein Top-Top-Top-Stürmer macht das nicht, sondern der spielt weiter. Aber nur ein Top-Bundesliga-Stürmer, was man Berisha ja schon aufgrund seiner Zeit in Augsburg zugestehen muss, der macht eben solche Fehler.
Und schaut's euch an, auch ein Kramaric stand im Abseits, ist aber dann wieder perfekt am richtigen Punkt bei der nächsten Chance. Und das zeigt dann eben die Klassenunterschiede zwischen den beiden dann doch wieder, auch wenn natürlich Berisha körperlich andere Voraussetzungen hat. Trotzdem gönne ich ihm sein Tor sehr. Das könnte noch wichtig werden, dass der Junge wieder ein bisschen Selbstvertrauen bekommt. Aber ich sag nur, ne, wenn man die beiden Bereiche Offensive und Defensive aufteilen würde, könnte man sagen, defensiv beschissen, offensiv ordentlich. Und natürlich kommt dann in Summe trotzdem eine verdiente Niederlage raus. Ne, aber das zeigt, wo nachzuarbeiten ist. Andererseits, ne, Grilic hat jetzt ja auch gesagt, wir müssen den Fokus auf die Defensive legen. Hat er nach dem Spiel gesagt, ja, mag sein, aber Ich drücke da alle Daumen, habe aber wirklich ein bisschen Sorge, dass es am Ende auch an der mangelnden Qualität oder am mangelnden Zusammenpassen scheitern könnte. Und natürlich ist da auch die Verletzung von Prömel mit ein Problem, weil wir ja teilweise, wie gesagt, Mittelfeldspieler auf die Quarterback-Position zurückziehen.
Also ich mache mir wirklich Sorgen um unseren Kader, nicht nur aufgrund der Verletzungsprobleme, sondern weil ich einfach wieder sehe, wir haben offensiv einfach zu viele gleiche Spielertypen. Das geht mir einfach so auf die Nerven, gerade durch die Verletzung von Berisha und durch die Verletzung von Bebu und durch den Verkauf von Bayer. Gefühlt egal, wer da vorne rumhampelt, die spielen alles gleich. Egal, ob du Loschek oder Berisha da vorne drin stehen hast, ob ein Tabakovic, der sogar durchgesessen ist, ob der reinkommt, es ist immer der gleiche Song. Und ich glaube nicht, dass du so langfristig um Europa mitspielen wirst. Ganz davon abgesehen, dass es natürlich auch individuell in der Defensive nicht reichen könnte und so weiter. Und also mir macht wirklich jetzt der Anfang der Saison Sorgen, aber tatsächlich nicht aufgrund der Ergebnisse, sondern eher aufgrund der Perspektive, wie ich unseren Kader, wie ich unsere Situation einordne. Und zu allem, dass die Situation ja eh schon beschissen genug ist. Und ich glaube, da können wir jetzt den Bogen spannen, weil über Leverkusen brauchen wir jetzt nicht weiter reden. Zu allem haben wir auch noch das Problem, dass natürlich immer noch unsere Fans boykottieren, ohne es jetzt werten zu wollen, sondern wir haben einfach keinen Support, was Olli Baumann ja auch kritisiert hat, was die Situation natürlich einfach nicht besser macht, objektiv betrachtet. Wir haben dann die Problemchen intern und natürlich, wir haben ein Problem, das ganz, ganz bekannt ist und das darf einfach nicht nach außen kommen, dass unsere Geschäftsführung unseren Trainer weghaben will. Und da muss ich auch ehrlich sagen, auch wenn es selbstverständlich nicht bestätigt wurde, dass ich nach Sandro Wagner erkundigt wurde, ich glaube den Gerüchten. Ich glaube, wir sind so blöd und haben das tatsächlich während der Saison gemacht, obwohl wir ganz genau wussten, dass das rauskommen wird. Tatsächlich, dass Pellegrino Matarazzo nicht so gut schlafen wird, weil ich glaube, bei dem ersten kleinen Fehlerchen, was ihm noch die Wochen unterlaufen wird, ich glaube nicht, dass er so fest im Sattel sitzt.
Und er hat auch schon drauf reagiert, auf diese Gerüchte, und hat es auch nicht dementiert oder gesagt, Leute, glaubt doch nicht jeden Scheiß, sondern er ist da tatsächlich drauf eingegangen, und das würde ich gerne mal euch kurz vorspielen, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Das war am 13. September.
Fakt ist, das trägt nicht zur Ruhe bei, im Verein und auch in der Mannschaft. Und bin fest davon überzeugt, dass Ruhe, Vertrauen und auch einen klaren Plan auch Grundsteine sind für den Erfolg. Weil dann kann sich auch Qualität sich auch entfalten. Und meine Aufgabe ist es, diese Mannschaft, die Jungs, die auf dem Platz stehen, jetzt morgen genau das zu vermitteln, so gut wie es geht. Trotz ungewissen Situationen Ruhe, Vertrauen zu geben, einen klaren Plan in der Hand, dass wir auch leisten können. Weil die Jungs haben auch eine faire Chance auf Erfolg verdient.
Und da frage ich mich, Jonas, reagiert man so auf Gerüchte, wenn man Rückendeckung spürt?
Natürlich nicht. Und deswegen bin ich auch mittlerweile ganz klar dabei. Ich benutze das harte Wort. Matarazzo wird gerade, bewusst oder unbewusst, das will ich nicht sagen, sabotiert. Hundertprozentig. Matarazzo kann gerade nicht vernünftig arbeiten. Wenn Matarazzo, sagen wir mal, wirklich in ein paar Wochen gefeuert werden sollte, weil die Leistungen nicht stimmen, weil man dann natürlich in der Geschäftsführung die erste Chance nutzen wird, ihn zu feuern, weil man ihn ja offenbar nicht für den Wunschkandidaten hält, dann kann man Matarazzo eigentlich in seiner Trainerhistorie dieses Scheitern nicht ankreiden. Du kannst später nicht sagen, ja, wisst ihr noch, als er in Hoffenheim gefeuert wurde. Das kannst du nicht sagen. Du kannst sagen, er ist mit Hoffenheim nach Europa gekommen und danach musst du eigentlich den Satz beenden. Das ist seine Historie in Hoffenheim, fertig. Weil der Kader wurde für ihn nicht richtig zusammengestellt. Er spürt keine Rückendeckung. Er wusste wahrscheinlich lange nicht, mit wem er überhaupt über die Kaderplanung reden sollte, ne? Weil Alex Rosen lange sein Ansprechpartner war. Dann war der irgendwie weg. Und auf einmal wusste er lange nicht, mit wem er reden soll. Dann gibt es ständig Gerüchte. Es wird nach außen kommuniziert, dass er nicht die Wunschlösung ist. Und mit dem allem soll er arbeiten. Halte ich wirklich absolut für lächerlich. Und deswegen kann man wirklich nicht wirklich darüber urteilen, was für eine Arbeit gerade Matarazzo macht, weil er muss wirklich mit den Umständen, die er gerade hat, wirklich kämpfen.
Ja, und prinzipiell denken sich manche jetzt ja vielleicht, ja gut, es ist ja legitim, mal nachzufragen, würde ich grundsätzlich auch so sehen. Aber man muss sich nochmal klar machen, dass wir es in die Europa League geschafft haben, mit einem Kader, der auf gar keinen Fall mehr erreichen kann, als das, was wir erreicht haben. Und offenbar wird jetzt im September schon der Trainer massiv hinterfragt. Und sogar, wenn das am Ende nicht rauskommt, ist das ein bisschen kurios und zeigt, dass das Grundvertrauen fehlt in Matarazzo. Und es ist sicherlich gerade am Saisonanfang ein Problem, wo er doch noch gar nicht so viel falsch gemacht hat. Du erinnerst dich vielleicht, Jonas, wir haben ja in der letzten Folge vor 2 Wochen Simone Engelhardt auch verteidigt, weil uns Luis Löser viel von der Mitgliederversammlung berichtet hat. Wenn euch das interessiert, hört gerne da nochmal rein. Aber ich muss ihn einen Punkt nochmal kritisieren. Was Simone Engelhardt über die letzte Saison gesagt hat, fühlt sich irgendwie richtig an. Möglicherweise. Ist aber gemessen an unseren Mitteln und Möglichkeiten und gemessen an der Konkurrenz schon frech. Das ist was du vielleicht intern so sagen kannst. Weißt du, Jonas, wenn Simone Engelhardt vielleicht zusammensitzt mit allen Gesellschaftern, allen Mitgliedern vom e.V. und Matarazzo. Okay. Aber das ist eine öffentliche Veranstaltung gewesen. Und dann sagt sie im Prinzip, dass man da nur glücklich in die Europa League gekommen ist, dass man mit der Defensive total unzufrieden war und die total löchrig war und so weiter und so fort. Also, aus irgendwelchen Gründen scheint also auch schon der e.V. an Matarazzo zu zweifeln. Und da, wie gesagt, ich weiß, es ging uns ja zum Teil auch so in der letzten Saison. Das fühlt sich alles richtig an, was sie gesagt hat. Aber das ist kein Fundament, auf dem man eine gute Saison aufbauen kann, wenn das dann alles noch öffentlich wird. Und da hat Matarazzo dann doch völlig recht.
Ja, es fühlt sich irgendwie so an, als würde Matarazzo gar keine faire Chance bekommen. Als würde man gar nicht wollen, dass es funktioniert. Ne? Also ich glaube, die Gerüchte rund um Sandro Wagner, ich glaube, waren die schon vor dem Leverkusen-Spiel oder kurz danach, obwohl du das Leverkusen-Spiel davor ja eigentlich nicht bewerten darfst, ne, gegen den deutschen Meister. Du kannst doch nicht am 2. Spieltag deinen Trainer, also nach einem neuen Trainer Ausschau halten. Ne? Also das ist doch... Es ist doch wirklich absolut lächerlich. Was soll denn, wenn du im Juli dich für den Trainer entscheidest, ne? Was soll denn in 2 Spielen passieren, dass du dich dann schon nach einem neuen Trainer erkundigst? Und wir bei der TSG sind ja immer sehr schnell dabei, irgendwelche Leute heilig zu sprechen. Ich halte es auch nicht für ausgeschlossen, dass Sandro Wagner langfristig irgendwann mal perspektivisch ein guter Trainer für uns sein wird. Wirklich nicht. Aber was hat er denn Stand jetzt gerissen? Außer, dass er da unter Haching war, dass er jetzt unter Nagelsmann scheinbar einen ganz witzigen Job macht, ne? Aber grundsätzlich ist ja Nagelsmann der Trainer und nicht nur Sandro Wagner, ne? Und also, wie kommt man denn jetzt da drauf, dass er auf einmal uns von 0 auf 100 katapultieren würde und die perfekte Lösung sei? Ich glaube, David, dass wir in der Ära nach Julian Nagelsmann das gleiche Problem haben wie Dortmund in der Ära nach Klopp. Wir suchen was wir nicht mehr finden werden. Einen emotionalen Trainer, mit dem wir uns verbinden können und der uns auch noch mir nichts, dir nichts in die Champions League bringt, obwohl wir überhaupt nicht den Kader, die Rückendeckung und das Fundament dafür haben. Also das ist wirklich, es ist einfach keine faire Grundlage für Matarazzo momentan und deswegen macht es für mich auch extrem schwer, ihn da zu bewerten. Weil ich einfach das Gefühl habe, dass es nicht fair für ihn zurechtgeht momentan.
Ja, muss man jetzt natürlich genau beobachten, aber es macht es sicherlich nicht einfacher zu arbeiten. Das ist ganz klar. Und wir stellen uns einfach mal vor, Sandro Wagner würde jetzt heute kommen. Der wird sich doch auch denken, oder er wird vielleicht sogar ablehnen. Wer weiß, er wird sagen, Leute, ich komme frühestens in der Winterpause. Guckt mal, was ihr da im Sommer getrieben habt. Was Abgänge und Zugänge angeht. Also, das wäre zumindest meine erste Reaktion an Sandro Wagners Stelle. Vielleicht wird er dann am Ende doch zusagen, weil es halt dieser große eine Schritt für ihn wäre, aber es wäre ein wahnsinnig riskanter Schritt. Und dieses Gedankenspiel, finde ich, zeigt ganz gut, wie schwierig auch die Lage ist. Natürlich ist Matarazzo viel erfahrener, aber ihm wurden seine Wünsche, hart gesagt, nicht erfüllt. Die Spieler, die er vielleicht wollte, brauchte, kamen zu spät. Und jetzt sickern noch solche Gerüchte durch. Also das ist doch wirklich, wirklich übel. Und in die ganze Kommunikation, was im Juli so abgelaufen ist. Und im August wurde er offenbar auch nicht eingeweiht. Also was Rosens Abgang anging und was auch einzelne Transfers anging, da wirkte er doch stets sehr, sehr ahnungslos. Und das ist ja auch schon eine Form von, ja, eigentlich mangelnder Wertschätzung.
Und ich glaube auch, so traurig es klingt, Matarazzo kann ab jetzt so erfolgreich sein, wie er möchte. Ich glaube, dass sich die Lage früher oder später nicht mehr stabilisieren kann, ohne dass er geht. Weil er ist leicht auszutauschen, ne? Vermeintlich leicht, ne? Ein Trainer kommen und gehen. Aber dass sich jetzt nach der Wahl von Jörg Albrecht zeitnah was in der Geschäftsführung ändert, das funktioniert nicht, ne? Und wenn die Fronten so verhärtet sind, dann wird es langfristig nicht funktionieren. Das heißt, eigentlich kann man jetzt schon sagen, und da kann Matarazzo nichts dafür, dass man jetzt schon weiß, dass das langfristig, also dass Matarazzo nicht noch 2-3 Jahre unser Trainer sein wird. Das kann ich mir nicht vorstellen, beim besten Willen nicht. Und es liegt ausschließlich an den internen Gegebenheiten.
Ja, die Wahrscheinlichkeit ist wirklich lächerlich gering. Da muss ich dir leider zustimmen. Aber natürlich auch aufgrund der Voraussetzungen, die er jetzt vorfindet. Und ja, es wäre einfach schön, wenn an irgendeiner Front ein bisschen Ruhe und Frieden einkehren würde. Ich weiß jetzt nicht an welcher. Was ich mal positiv noch kurz erwähnen will, ist, ich weiß aber nicht genau, wie der Stand ist, dass vor 7 Tagen die beiden großen Ultra-Gruppierungen oder Fangruppierungen Young Boys und Crescendo Hohenlohe klare Forderungen formuliert haben, die ich zumindest weitestgehend realistisch finde. Also Forderungen für die Wiederaufnahme des Supports. Soll ich die mal kurz vorlesen vielleicht? Es sind, glaube ich, nur 4 Stichpunkte.
Ja, habe ich auch gelesen, aber kannst du gerne mal vortragen.
Also die beiden Gruppierungen möchten das Materiallager zurück, das ihnen ja genommen wurde. Sie wollen, dass die Materialkontrollen und die Anmeldungen gestoppt werden. Sie wollen alle entzogenen Akkreditierungen zurück und einen festen Verkaufsstand für die beiden Fangruppierungen. Diese Forderungen müssen vom Verein erfüllt werden, bevor es zu einem Gespräch mit uns kommen kann. Und ich würde es jetzt einfach mal so interpretieren, dass wenn diese Bedingungen erfüllt werden, dann eine Wiederaufnahme des Supports zumindest sehr, sehr nah ist. Und ich finde es eigentlich gar nicht besonders überzogen, was da gefordert wird.
Ich finde es eigentlich sogar gar nicht überzogen, sondern ja. Also die meisten Dinge, bis auf diesen Verkaufsstand, das kann ich jetzt nicht beurteilen.
Kann ich auch nicht beurteilen.
Vielleicht bei anderen Fan, ob das bei anderen Fanlagern nicht sogar gang und gäbe ist und nicht einfach sogar normal ist bei anderen Vereinen, dass da, ansonsten kämen ja vielleicht unsere eigenen Ultras gar nicht auf die Idee. Wahrscheinlich ist das einfach was normalerweise so gehandhabt wird und das wollen wir jetzt auch. Das heißt, bis auf diesen Punkt, den ich jetzt nicht beurteilen kann, finde ich das Selbstverständlichkeiten.
Ja, und da erwarte ich jetzt schon von allen Beteiligten, auch von Jörg Albrecht und so weiter, darauf zumindest mal einzugehen und einige der Punkte sofort umzusetzen und bei anderen zumindest mal gesprächs- und kompromissbereit zu sein, weil, wie gesagt, natürlich brauchen die Fans diesen entsprechenden Raum wieder zurück. Es gab jetzt keinerlei Anzeichen für irgendwelche Pöbeleien, stattdessen ist es halt mucksmäuschenstill. Und wenn man wieder will, dass es Support gibt, wollen natürlich auch die Fans unter anderem Fahnen und Ähnliches lagern. Und mindestens mal der Punkt sollte ja eigentlich umgehend erfüllbar sein, auch wenn jetzt ja erstmal kein Heimspiel ansteht. Deswegen wünsche ich mir sehr, dass wir da vielleicht im September noch zumindest einen Schritt in die richtige Richtung erleben, weil natürlich beeinflussen sich solche Sachen, ne? Also Unruhe in der Geschäftsführung, Unruhe in der Fanszene oder sportliche Unruhe scheinen erstmal getrennte Bereiche zu sein, sind es aber eigentlich gar nicht.
Und da ist es ja auch wieder so, natürlich, klar, Albrecht hat immer wieder gesagt, jetzt nach seiner Wahl, ne, so halt politisch, wie er halt ist, so wie so ein Berufspolitiker halt, ja, wir sind jetzt wieder bereit für Gespräche und bla bla bla, aber jetzt haben ja schon wieder so ein bisschen die Fangruppierungen die Initiative ergriffen, ne, so eigentlich. Also da will ich sie wirklich dafür loben, dass sie gesagt haben, hört mal zu, ja. wir ergreifen jetzt die Initiative, das und das müsst ihr tun und dann können wir wieder reden. Also das finde ich wirklich gut und ich würde es auch wirklich aufs Äußerste kritisieren, wenn da nicht zeitnah eine positive Resonanz von der Geschäftsführung kommt. Und ich glaube, das wird auch passieren und da bin ich sehr gespannt, wie es da weitergeht, weil so wie die Stimmung halt aktuell im Stadion ist, so geht es tatsächlich nicht weiter, gerade auch mit Blick auf die Europa League und so weiter. Also wir haben ja wirklich große Spiele und wir haben ja durch die Europa League auch eine große Saison vor uns. Also mich würde es da wirklich freuen, wenn wir da zeitnah eine Lösung finden würden und dann, bevor wir jetzt noch dann auf Union Berlin gucken, noch eine kleine Kritik, sage ich ja immer mal wieder, an Sky, an den Kommentator Roland Evers, der unser Spiel kommentiert hat. Ich verstehe, dass wenn man Kommentator ist, dass man kein Hoffenheim- und Leverkusen-Experte auf jedem Gebiet sein muss, wenn man dieses Spiel kommentiert. Aber das ist ein Beruf. Ne? Und wenn ich weiß, dass ich dieses Spiel kommentiere, dann fände ich es zumindest schön, wenn man so eine offensichtliche Nachricht, wie dass wir die Stimmung boykottieren, die sollte man dann schon wissen. Als Sky, als bezahlter Sky-Kommentator. Weil der hat sich die ganze Zeit immer verwundert geäußert, dass bei uns keine Stimmung wäre und dass Leverkusen das zu einem Heimspiel machen würde, ne? Obwohl Leverkusen jetzt ja auch nicht gerade für Stimmung bekannt ist. Also man hätte schon im Laufe dieser 90 Minuten mal darauf hinweisen können, als bezahlter Sky-Kommentator, dessen Beruf es ist, sich auf dieses Spiel vorzubereiten, dass wir momentan boykottieren. Ne? Das wäre schon eine Nachricht gewesen, die ganz interessant gewesen wäre für den Zuschauer.
Ja, und die entsprechenden Leute, wie jetzt Roland Evers, die bekommen ja auch ganz viele Unterlagen einfach vorgelegt, ne? Quasi als Handreichung zum Durchlesen, damit sie auch irgendwelche Pausen überbrücken können mit irgendwelchen Infos, witzigen Statistiken, whatever, was aktuell so los ist bei den Vereinen und so weiter. Das wird mir sogar beim TSG-Radio, liebe Grüße an Rebecca an der Stelle, zur Verfügung gestellt, und das ist total gang und gäbe. Und der hat einfach nicht das auf dem Schirm gehabt oder nicht durchgelesen, gedacht hat, ich mache das jetzt seit 27 Jahren, ja gut, pff. Und das finde ich tatsächlich auch, es ist mir nicht nur bei Sky aufgefallen, auch bei irgendeiner der vielen Zusammenfassungen wurde nochmal extra betont, dass ja Leverkusen als einzige Mannschaft Stimmung gemacht hat, ohne aber nachzuschieben, was der Grund dafür ist. Denn es waren ja vielleicht nur 4.000, 5.000 Leverkusener da. Ja. Es war kein Heimspiel, optisch gesehen. Also locker 25.000 der Fans waren in blau gekleidet oder neutral. Und der Grund hierfür ist, wie gesagt, total offensichtlich. Man muss eigentlich nur TSG Hoffenheim googeln und auf News klicken und auf der ersten, zweiten Seite kommen dann direkt Artikel und Artikel und Artikel und Artikel. Und ja, das macht mich auch so ein bisschen wütend. Das ist ja auch so ein bisschen Ignoranz, aber ja, weiß ich nicht. Müssen wir
es so akzeptieren. Es ist und bleibt einfach so, wenn man medientechnisch über die TSG Hoffenheim informiert werden will, dann kommt man halt früher oder später nicht an uns vorbei. Ne? Weil die richtigen Medien, die gehen dann halt oftmals über uns drüber, es sei denn, es knallt halt mal richtig.
Mit natürlich wenigen Ausnahmen, wie bei der Rhein-Neckar-Zeitung, die natürlich auch sich ein bisschen da lokal oder regional verpflichtet fühlen. Aber ansonsten ist es so, ne? Deswegen kriegen wir ja auch ab und zu Anfragen vom RBB, von Sky oder wie auch immer. Und nicht, weil wir so krass oder kompetent sind oder vielleicht auch deswegen, sondern auch, weil es gar nicht so viele gibt, die sich wirklich intensiv mit dem Club beschäftigen. Die kann man wirklich an einer Hand abzählen.
Genau. So sieht's aus. Thema beschäftigen. Wir beschäftigen uns heute noch ganz kurz mit einem Thema und das ist jetzt das Spiel gegen Union Berlin, gegen unseren alten Innenverteidiger Kevin Vogt. Und ich muss ehrlich sagen, das Spiel, das kann, so blöd wie es klingt, in jede Richtung gehen. Ne? Also wir haben nicht die beste Bilanz in Berlin gegen Union Berlin. Aber dennoch muss man sagen, Union Berlin hat sich noch nicht gefunden. Wir haben uns noch nicht gefunden. Da ist so ein richtig erbärmliches 0:0 oder 1:1. Schwebt da schon so ein bisschen in der Luft.
Wobei ich schon glaube, dass Union Berlin eigentlich das erreicht hat, was sie erreichen wollen. 3 Spiele, 5 Punkte. Und das mit Jonas, einem Expected Goals-Wert von 2,6 nach 3 Partien. Und sie haben es auch schon gegen St. Pauli gespielt. Worauf ich hinaus will, Union Berlin kann, aber will auch keine Torchancen kreieren. Das hat man gesehen, als Union Berlin gegen Greifswald, war es glaube ich, im DFB-Pokal gespielt hat. Die spielen Regionalliga. Und Union Berlin hat zwar 30 Mal aufs Tor geschossen und auch ein Tor erzielt, aber die haben gefühlt aus allen Lagen geschossen, weil sie ganz oft gar nicht in die heißen Räume überhaupt eingedrungen sind. Und wenn man sich den Kader von Union Berlin anguckt, weiß man auch genau warum. Da fehlt durchaus einiges an Kreativität. Und ja, man besinnt sich da aufs Verteidigen. Das gelingt auch ganz gut. Auch wenn jetzt, und da bin ich sehr gespannt, wie ihnen das gelingen wird, der Weggang von Gosens da schon so ein gewisses Loch reißt. Weil die spielen links jetzt mit Rothe. Das ist ein Jugendspieler auf dem
Platz. Das ist aber ein sehr, 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 sehr großes Talent. Der hat schon einen gigantischen Marktwert und ist wirklich perspektivisch ein großer Transfer gewesen. Aber natürlich kann der jetzt nicht sofort die Lücke füllen. Das ist klar.
Ja, genau. Und rechts spielt meines Wissens nach Yannick Haberer. Als Union Berlins Pavel Kadarzabek. Die stehen natürlich auch wahnsinnig tief. Und
oder Trimmel, kann natürlich auch sein.
Kann auch sein. Bisher war es in der Regel, lass mich nochmal gucken, Haberer. Was aber spannend ist, Jonas, und es gibt genau einen Punkt, da kann uns Union Berlin das Genick brechen, und das sind die Standards. Union Berlin wird tatsächlich ausschließlich über Standards gefährlich, sind auch die Standardkönige schon letzte Saison so ein bisschen gewesen, dafür, dass die Saison gar nicht so gut war. Und sie haben auch schon in dieser Saison die Hälfte aller Torchancen über Standards kreiert und fast ausschließlich Ecken. Mhm. Und Jonas, weißt du, wie viel es bei uns waren? Also wie gesagt, bei Union Berlin die Hälfte, 50%. Wie viel Prozent waren es bei uns, was würdest du sagen?
Standards. Mhm. 10.
Weniger, unter 5.
Um Gottes Willen.
Also long story short, wir können bei Standard aktuell nichts und Union Berlin ist da sehr gefährlich, aber ansonsten, ich habe mir wirklich mehrere Zusammenfassungen nochmal angesehen, um mich zu erinnern, ist das wirklich Fußball zum Einschlafen. Renault muss sich auch denken, was ist da los? Und es kommt hinzu, dass die Abwehr zwar ganz gut steht, dass Renault aber auch einen guten Job macht bisher in dieser Saison. Gegen Leipzig beispielsweise hat Renault einen Elfmeter pariert und in der letzten Minute noch einen Freistoß von Raum von der Linie gekratzt. Also auch ein bisschen Fortune mit dabei. Ich denke ehrlich gesagt, dass Union Berlin ganz unspektakulär Zehnter werden wird. Und deswegen ist das ein Gegner, der für uns jetzt, ja, wie soll ich sagen, der sehr richtungsweisend werden kann, auch wenn natürlich wir an einem ganz schwierigen Punkt stehen. Ne? So jemand wie Prümmel fehlt, die Mannschaft hat sie nicht gefunden und eigentlich müssen wir auch so langsam performen. Ich weiß nicht genau, was uns da erwartet.
Ja, also wir werden auf jeden Fall das Spiel machen. Wir werden das Spiel machen müssen. Mhm. Um die Verteidigung der Unioner bin ich tatsächlich auch ein bisschen neidisch. Also gerade auch mit dem rechten und linken Innenverteidiger Diogo Leic und Doki, da würden wir uns nach beiden die Fingern schlecken. Ne? Vogt natürlich auch, da kennt ihr mich lang genug, dass ihr wisst, was ich von Vogt halte. Also diese drei, die stehen einfach sehr, sehr stabil. Nach vorne hin bin ich tatsächlich immer weniger neidisch. Ne? Da sind nicht mehr so viele hochklassige Fußballer dabei. Aber eklig verteidigen kann am Ende jeder, gerade im eigenen Stadion. Und wenn sie das lang genug hinkriegen gegen uns, und ich bin mir ganz, ganz sicher, selbst Union Berlin wird gegen uns Chancen bekommen, einfach nur, weil wir die Defensive jetzt nicht so schnell in den Griff bekommen. Also wir werden schon wahrscheinlich in der ersten halben Stunde das Zepter in die Hand nehmen müssen und werden auch vielleicht in Führung gehen müssen, um das Spiel auf unsere Seite zu ziehen. Weil ich glaube, je länger das Spiel 0-0 steht, desto besser wird es sein für Union.
Ja, gut möglich. Und es ist halt auch ein Spiel, das weiß ich eigentlich jetzt auch schon, in dem sich Union Berlin im Zweifel mit dem Remis zufrieden geben wird und wir nicht. Und wir da im schlimmsten Fall wieder so hoch stehen wie gegen Leverkusen und in einen Konter laufen oder ähnliches. Das wäre zumindest jetzt mal das Horrorszenario. Auf der anderen Seite sind wir Union Berlin schon fußballerisch überlegen und ich bin jetzt auch gerade, wie gesagt, was Mittelfeld und Offensive angeht, gar nicht so skeptisch unser Team betreffend. Meine Hauptsorge richtet sich, wie gesagt, auf die Defensive. Ich bin bei der Offensive nicht ganz so skeptisch wie du, Jonas, aber das muss man natürlich abwarten. Ob es bei der Kramaric One-Man-Show bleibt oder ob jemand wie Berisha oder Bülter da ordentlich noch mitmischen können oder nicht.
Genau, also ich würde mal sagen, wir sind jetzt einfach mal aufgrund des Gegners optimistisch. Wir können uns ja auch nächste Woche auf was ganz Großes freuen. Mal der Ausblick dahin, wir spielen nächste Woche Donnerstag. Nee, wir spielen mittwochs, kann das sein?
Mittwoch.
Wir spielen mittwochs schon unser erstes Europa-League-Spiel in dieser Saison in Midtjylland, also in Dänemark. Mhm. Und ich würde sagen, so wie es aktuell aussieht, werden wir die Folge mittwochs aufnehmen. Das heißt, ihr werdet uns vor dem Spiel mittags nochmal hören. Und dann können wir euch auch nochmal ein bisschen darauf vorbereiten, auf unser erstes Europa-League-Spiel in dieser Saison. Da freue ich mich wirklich gigantisch drauf.
Genau, wir spielen um 21 Uhr und ich denke, dass wir spätestens um 16, 17 Uhr online sein sollten. Und dann können wir auch nochmal über das Team kurz reden, aber da wird es, wie auch schon in unseren letzten Erfahrungen, hauptsächlich darum gehen, ob wir unsere Performance auf den Platz bekommen. Midtjylland ist einfach nicht vergleichbar mit einem Team wie Union Berlin. Und jetzt bin ich aber erstmal gespannt. Ich hoffe sehr auf ein schönes Fußballwochenende für uns alle und möchte mich einfach bedanken bei euch fürs Einschalten.
So sieht's aus. Vielen Dank fürs Hören und wir hören uns nächste Woche. Ciao, ciao, macht's gut. We'll be right back.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.